Ja, hallo, liebe Stargate-Fans, wir sind's wieder, der Stargate-Podcast Sternentor. Und mit dabei natürlich Thomas. Hallo Thomas.
Hallo Thomas, hallo.
Hallo
Thomas. Der Clemens.
Genau. KI-AI macht's möglich.
Genau, wir sind beide eines. Thomas.
Thomas, genau. Clemens, ich weiß nicht.
Clemens ging ja auch.
Clemens, Thomas, genau. Tomi, hier kommt der Genuss, das war was anderes, ne?
Ja, aber passt ja auch.
Ne? Ja, also, genau, hier kommt der Genuss.
Zu hören ist ja immer erfreulich.
Ja, was auch erfreulich ist, dass wir jetzt hier wieder rüberschwenken zu Stargate SG-1. Da kommt man ja manchmal durcheinander, wie in der letzten Folge. Aber jetzt wissen wir Bescheid. Thomas, kurz und knapp, wie heißt denn das Dingens überhaupt?
Das Dingens heißt Avatar. Also wir sind beim Last Airbender.
So schaut's aus. Das Ding heißt, bis eine Ausnahme überall Avatar, sogar im Deutschen, aber die Italiener haben sich nicht einverstanden erklärt mit diesem Titel, denn da heißt es La Simulazione. Ja, genau.
Ja, passt ja auch. Passt auf jeden Fall nicht so weit hergeholt.
Genau, nee. Da hatten wir wirklich schon Schlimmeres. Am schlimmsten sind ja die Titel, ne? Charis Tod. Also da denke ich mir, Leute, ihr seid doch bekloppt. Das ist wirklich sehr schlecht. Das ist schon okay. Es gab theoretisch ein deutsches Transkript bei dieser Archive-Seite, aber es ließ sich nicht laden. Ich habe es 3 Tage lang versucht. Ging nicht, deshalb werde ich das wieder hier zusammenfassend übersetzen und so weiter. Theoretisch wäre es vorhanden gewesen, aber die Seite lädt einfach nur, bis sie dann nicht mal lädt und dann kommt eine Fehlermeldung.
Hast du deine Internetrechnung nicht bezahlt?
So schaut's aus, genau. Geschrieben hat es Damon Kindler und Regie Martin Wood, also da ist jetzt nichts, was uns aufhorchen lässt an Neuigkeiten. Ja, laut Stargate.wiki.de die Originalausstrahlung am 13.08.2004 und dann nach Deutschland am 28.09.2005. Jetzt wirst du sagen, da gibt es noch eine andere Sache.
Ja, ja, bei IMDb steht wieder was völlig anderes. Da steht nämlich, bei IMDb stand auch für die letzte Folge der 27.06.2005 hier genauso, als hätte es eine Doppelfolge gegeben.
Dann zur Quote. Die ist nicht kurios. 1,13 Millionen, 8,8% Sendeanteil. Ja, und dann geht's schon los. Thomas, wo starten wir denn diesmal? Ich glaube, es sind heimische Gefilde, würde ich jetzt mal meinen.
Ja, ja, sogar ein heimischer Korridor.
Genau.
Und, ja, wir hören einen Alarm und ja, Davis über PA System. Threat Level Foxtrot Alpha 6. All Security Teams to the Gate Room. Und Teal'c steht in einem dieser Korridore und dann laufen Leutchen, bewaffnete Soldaten an ihm vorbei. Und man hört um die Ecke rum Feuergefecht. Und ja, ne, dann treffen sich zwei Security Teams vor der Gate Room Tür, die geschlossen ist. Teal'c ist da auch hingelatscht. Und sagt zu einem der Soldaten, hier, gib mir deine Waffe. Na, dann kriegt er eine, nickt dem Soldaten an dem Türöffnemechanismus zu. Die Tür wird aufgeswiped und ja, man hört das Feuergefecht deutlicher. Und einer der Männer in der Tür wird getroffen. Teal'c geht dann in den Gate-Raum da rein. Noch ein weiterer Soldat fällt und andere Soldaten werden getroffen. Man sieht auch Tote und Verwundete auf dem Boden. Und ja, Teal'c schießt die Rampe hoch, also mit seiner Waffe die Rampe hoch. Und ja, wir sehen dort einen Super Soldier. Und ja, er ballert, der ballert natürlich zurück auf die Soldaten. Auch interessant, der Teal'c steht ja dann am Boden der Rampe ja eigentlich, aber der Super Soldat ballert irgendwie auf die Leutchen an der Tür. Wir sehen dann O'Neill, der dazukommt und auch ballert, wird aber getroffen vom Supersoldaten, fällt um, geht zu Boden. Teal'c sieht dann, dass er sieht das, lässt seine Waffe auch ein bisschen sinken. rollt sich dann zur Seite, nimmt dann eine Waffe eines toten Soldaten. Ne, die haben ja hier diese Anti-Super-Soldier-Weapons ja entwickelt. So, ne, das, was T'Challa da gekriegt hat, ist wohl keine. Ne, und damit schießt er jetzt auf den Supersoldaten. Ne, blaues Licht, es leuchtet blau. Ne, das rast auf den Supersoldaten zu. Und ja, der fällt dann um. T'Challa vergewissert sich nochmal, dass der tot ist. Ne? Seine Lichtchen, seine Augenlichter gehen aus. Und ja, ne, dann dreht er sich rum zu O'Neill. Und wir sehen ein buntes Licht, nee, ein weißes Licht, was die ganze Szenerie einhüllt. Und dann wechseln wir in ein Labor im Stargate-Zentrum. Und wir sehen T'Challa, der die Augen öffnet. Der ist verbunden mit einem dieser Gamekeeper-Chairs. Ich habe jetzt nicht genau geguckt, welche Staffel das war. Ja, aber da sind sie ja schon mal drüber gestolpert. Sie haben wohl einen abgegriffen. Und ja, Dr. Lee steht neben ihnen und andere Wissenschaftler bemühen sich um T'Challa, die nehmen ihm dieses Kopfteil ab. Und ja, auf einem Monitor sieht man auch nochmal T'Challas Gesicht, aber das ist mehr computeranimiert. Und ja, ne, Lee sagt hier Simulationszeit 49 Sekunden. Das ist nicht schlecht, nicht schlecht. Dann sehen wir, dass Carter und O'Neill auch da sind. Und ja, O'Neill erkundigt sich lapidar, na, wie war's denn? Und hat Spaß gemacht. Und Tjerk in bekannter Redemanier sagt, indeed. Tjerk wird dann von Dr. Lee endgültig vom Chair losgeschnallt. Und ja, Tjerk ist mehr oder minder grinsend. Also er hat ja wieder diesen typischen Tjerkschen unbewegten Gesichtsausdruck. Wendet sich an O'Neill und sagt, you died well in battle, O'Neill. Und ja, er steht dann auf. Ja, ne. Und O'Neill dann irgendwie so, ja, also bitte, ne, dann ist irgendwas mit dem Ding kaputt. Carter grinst sich derweil ein. Tjerk bestätigt das aber. Und ja, Dr. Lee ist irgendwie verwundert über, scheinbar verwundert über die Diskussion da. Und Tjerk dreht sich zu, also er meinte das wohl scheinbar wirklich ernst. Er dreht sich nämlich dann zu Dr. Lee und sagt so, na, Anubis-Drohne wäre deutlich mächtiger, ne, als das, was in der Simulation irgendwie da rumgekommen ist. Und Dr. Lee ist total entsetzt. 2 Jahre haben wir ja dran gearbeitet, ne? Also von wegen, ne, Virtual Reality Training Tool für SGEC-Personell zu entwickeln. Und Tjerk dann, ja, da hast du halt einfach schlechten Job gemacht. Und
Endlich sagt's mal einer hier, dem die.
Er ist ja nicht Dr. Warner, also bitte.
Ja.
Dr. Lee, also.
Aber der hatte doch schon letztens die Nummer hier mit diesen Pflanzen, was er nicht in den Griff bekommen hat. Also der ist auf einem anderen
Ja,
Gebiet schwierig. Also
das hat ja nichts mit ihm zu tun. Ne?
ja,
Also da
das,
hat
das
man
sagen die dann
die
immer.
Voruntersuchungen, ne?
Okay, ja.
Also die haben ja im Dunkeln diese Pflanze aufgepickt, das haben wir doch schon mitgekriegt. Ja, nur, ja, Dr. Lee kratzt sich so ein bisschen am nicht vorhandenen Bart. Dreht sich in die Runde, die anderen Mitwissenschaftler zucken die Achseln. Ja, könnten da wohl bestimmt noch ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, aber ja, und ihr bringt es am Punkt. Kannst du das irgendwie schwerer machen? Und ja, ne, Parameter, die eingegeben sind, ne, aber die meisten Dinger, die meisten Input-Dinger und Szenarien kommen halt eher durch das, durch den Mind, durch das Unterbewusstsein des Benutzers und ja, ne, das Interface nimmt dann irgendwie Erinnerungen aus dem Bewusstsein des entsprechenden Individuums, was da in diesem Stuhl ist, und wird dann in die Chairs Matrix übertragen. Und hier dann ein Kater, hier Kater, ich habe nur Matrix gehört und das sind Filme, die haben mich schwer verwirrt, hier übersetzt das mal.
Sehr gut, ja.
Und ja, ne, Kater meint dann, die Simulation lernt seinen Realismus über die Person, die es benutzen würde. Das heißt doch eigentlich an der Stelle, Clemens, etwas ist mit Tia kaputt.
Könnte auch
Ja,
sein,
nee, also
ja. Ja.
wenn das Ding aus den Erinnerungen zieht und der Supersoldat Tia zu leicht
Ja,
vorkommt, denkt
dann.
sich Tia, so ein Supersoldat hat doch gegen den mächtigen Tia keine
Nee,
Chance. Also, irgendwas, also da
ja,
stimmt
irgendwas
doch
ist da.
irgendwas
Ja.
nicht. Ja, nee, man hätte es getestet, getestet, getestet. Und jetzt kommen wir dann auf den Knackpunkt. Es nimmt nicht die Memories, es lernt halt scheinbar relativ langsam durch den Benutzer, weil Lee sagt dann, ne, man hätte verschiedene Testsubjekte genommen. Und Ja, ne, alle anderen Wissenschaftler nicken fleißig. Ah, okay, ne, und ja, keiner hatte TX Field Experience, sagen sie dann wohl. Und ja, und hier ist immer noch so ein bisschen dumm. Er stellt sich auf jeden Fall so: Subjects, wen meinst du denn? Und ja, ne, er schaut dann die grinsenden Wissenschaftler an und ja, okay, Dr. Lee dann auch zu, ne, wenn Tiak hier ein bisschen weiter mit uns arbeiten könnte, dann ja, ne, er könnte ja einfach weiterhin das Game spielen, das wird dann von ihnen lernen. Also das ist ja scheinbar auch wirklich eine Technologie vom Hintermond, also mal ganz ernsthaft, wenn ich schon ein neurales Interface habe, dann könnte ich doch eigentlich davon ausgehen, dass die Matrix sich auf mein Gehirn direkt einstellt und nicht
Wäre
irgendwie
möglich, ja.
über 2 Jahre
Das
lang
denke
von
ich, ja.
irgendwelchen von Eierköpfen lernt. Also das ist also irgendwie ein bisschen merkwürdig. Und ja, na komm, komm, wird doch Spaß machen, Tialk. Und Tialk, nur wieder in einem riesigen Wortwald, very well. Und na ja, okay, na cool, sagt O'Neill. Beginners Level. Müsste aber für den Rest von ihnen dann wohl ausreichend sein, da muss man dran denken. Und ja, nee, einfacher kann man es immer machen, sagt Dr. Lee. Und dass wir das für euch tun müssten, also ich meine für andere, also ihr seid natürlich alle Knorke und ja, und ihr macht dann den Abgang. Wir sehen den Endteaser, Opening Credits, wir sehen den Cheyenne Mountain bei Tag und wechseln wieder zurück ins Labor. Carter bringt, schiebt einen Monitor, also schiebt einen hier so ein Rollwägelchen rein, da ist ein Monitor drauf. Tiak wird mittlerweile wieder im Chair festgeschnallt. Dr. Liebe gutachtet das Ganze und ja, ne, Carter hätte irgendwie ein neues Übersetzungsprogramm entwickelt. Dann können wir deinen Fortschritt in einer grafischen Repräsentation aus der Ich-Perspektive beobachten und ja, ne, dann gibt es hier noch so einen kleinen Exkurs und Carter erklärt das und will das nämlich Tiak wäre da. Du hast doch Doom gespielt. Und Tiak sagt, I play Def Jam Vendetta. Habe ich interessanterweise noch nie was von gehört.
Habe ich auch noch nie was von gehört, ja.
Ist aber laut IMDb irgendein Computerspielchen, in dem der Darsteller Christopher Judge die Stimme, also dem Bösewicht, seine Stimme geliehen hat.
Das ist natürlich geil dann,
Na, Doktor, die bestätigt das, der kennt das wohl beides. Sie sehen dann auf diesen Monitoren dann hier so ein typisches Doom-Image, bloß halt von Tialk, ne? Ich finde nur noch, dass wenn er verletzt ist, hier so, ne, rechts so ein bisschen Blut im Mundwinkel hat und so ein Kokolores, ne? Ein typisches hat. Es gibt auf jeden Fall eine 2 Sekunden Verzögerung zwischen dem Prozessor des Chairs und deiner Perceived Experience. Na, aber das ja, würdest du eigentlich nichts von mitkriegen. Und das ist schon der erste Fehler, also der richtige dicke Fehler, da komme ich eigentlich später, hätte ich nochmal drauf, aber hier stolper ich nur drüber. Eigentlich, weil er sagte, so von wegen zwischen dem Chair und deiner Experience, also dem, was ET halt da drin erlebt, gäbe es 2 Sekunden Differenz. Das kann ja nicht stimmen, der ist neuronal ja eingebunden. Also
Ja.
ich hätte, also richtig wäre vermutlich
Vielleicht
gewesen,
zum
das, was
Monitor,
er.
was er darstellt oder irgend
Genau,
sowas,
auf
ne?
dem
Ja,
Monitor, dass du
verzögert,
da
genau.
zwei
Das
Sekunden
würde
dann später
Sinn
alles
machen,
sieht,
ja.
das würde Sinn machen, aber so wie es Dr. Lee erklärt, das ist ja später dann, das nutzen sie ja später, genauso falsch, aber das musst du halt dann in der Sache herhalten, ne? Also auf dem Monitor ist halt eigentlich 2 Sekunden später erst das Bild zu sehen. Alles andere macht überhaupt keinen Sinn, wenn du da wirklich mit so einem EEG-Gerätchen da irgendwie direkt live alles, das macht keinen Sinn. Also das ist völliger Blödsinn. Aber das löst ja nachher auch die ganze Geschichte dann ein bisschen auf. Anders ging es vermutlich nicht. Ja, Dr. Lee wandert rüber zu anderen Monitoren. Ne? Da gibt es dann Bilder, Texte, Graphen oder vermutlich auch T-Rex Lebenszeichen und seine Gehirnwellen oder so aufgezeichnet. Und ja, ne, so von wegen, ja, dann gucken wir mal hier. Damit hier können wir auf jeden Fall alles speichern, was da so abgeht. Und dann können wir das nachher da irgendwie reinprogrammieren. Wobei das ja auch irgendwie merkwürdig ist. Jetzt erzählt er
Das ist ja
was
null
von.
intuitiv. Ich dachte eigentlich, das wird automatisch dann durch deine Erfahrungen,
Ja,
sag
das
mal.
sagt er ja
Ja, ne?
eigentlich auch
Genau,
am
hat er
Anfang.
vorhin gesagt.
Hier
Aber
will man
ja,
es programmieren. Also
hat die
das ist
Folge sich wieder
irgendwie.
geändert.
Ja. Ja, ne, und dann warnt er nochmal, wobei interessant, dass er das jetzt tut, weil Tiag saß da ja schon drin. Ach so, ja, hier nochmal, ne, damit sie alle verstehen, so von wegen, solange du im Chair bist, kann man dich nicht da irgendwie rausholen. Ne, das geht nicht, auch Power Cut wäre eher negativ. Ja, okay, Tiag sagt, indeed. Ne, und das ist hier im neuen Chair-Design, ne, so von wegen mit dem ganzen Gatekeeper-Incident, waren die Aliens auf P7J989 sehr unterstützungsfreudig und die haben dann einen Shutoff-Command in die interne Programmierung gebracht. Und ja, ne, so kann das ja eigentlich nur jemand in der Simulation machen. Wobei ich mir dann auch denke, ey, bitte, warum haben die nicht auch draußen ein Knöpfchen dafür? Also das ist auch
Wenn
totaler
da der TÜV mal
Blödsinn.
vorbeischaut, das wird niemals durchgehen. Also.
Na, also, ne, das ist ja gerade der Witz an so einer Sicherheitseinrichtung, ne?
Ja.
Normalerweise, dass ein Außenstehender dann irgendwas machen kann, ne? Also, was ich weiß, keine Ahnung. Wenn du in der Zentrifuge sitzt und ohnmächtig wirst, dann bringt es auch nichts, wenn du vor dir den Ausknopf hast.
Nee,
Ne?
nee.
Also, der muss schon irgendwo draußen sein, damit jemand, der sieht, da ist Scheiße am Kochen, ne? Der müsste dann, das macht überhaupt keinen Sinn. So wirklich überhaupt nicht. Ja, ne, Tja, meckert auf jeden Fall rum, das hast du mir doch schon vorhin alles erzählt. Ja, okay, nee, ja, diesmal ist ein bisschen anders erklärt an Dr. Lee. Ne, das Game wird ja jetzt von dir lernen und wird dann die Changes direkt, vor allen Dingen auch direkt ins Program Coding übernehmen. Ey, vorhin hat das 2 Jahre gedauert, bis die Eierkopfprogrammierung, das ist auch so. Carter erklärt dann nochmal, wie es denn jetzt weitergeht. Wenn er im Spiel getötet wird, dann wird es resetten und du startest wieder von vorne. Ne, das Spiel wird dich nur rauslassen unter 2 Bedingungen. Entweder du gewinnst das Szenario oder du löst den internen Failsafe aus und das kannst du jederzeit tun. Wobei, das lernen wir später, kann er nicht. Also das ist so
Nicht wirklich, ne.
stellenweise, das ist so, na. Ja, Tjörg sagt, voll überheblich, ne? Das wird doch nicht nötig sein. Und na, Kater sagt, ja, hier, mach hier nicht den dicken Max, ne? Der Stuhl ist intuitiv und es wird irgendwann lernen, was du kannst. Ja, ne, so von wegen. Sie erklärt jetzt auf jeden Fall nochmal, wie der Failsafe funktioniert. So von wegen, du musst nur zum Aufzug gehen. Und auf den Button nach oben drücken, bist du bereit und proceed. Und ja, wir sehen dann ja, so eine Art Szenenwechsel. Wir sehen nämlich auf dem Monitor dann plötzlich dieses Spiel na, in einer Pixelgrafik. Die ganze Szene, die wir vorhin schon mal gesehen haben, man hört wieder Threat Level Foxtrot Alpha 6. All Security Teams to the Gate Room. Und ja, diese Soldaten, die sich bewegen. Wir wechseln aber jetzt zu realer Grafik und Tiak im Gate Room, also vor dem Gate Room, der mir sich seine Waffe geben lässt. Und im Labor geht es dann weiter, nachdem der Supersoldat direkt hinter der Tür steht und Tiak bums erschießt.
Carter fragt zu Lee, was da passiert ist. Ja, Lee blickt da auf den Monitor und hier hat da wohl irgendwas hätte Schmerz ausgelöst, als er da getötet wurde. Und ja, Carter meint, es ist ja auch mit dem Hirn verbunden und wir wussten, dass das irgendwie möglich ist. Und Lee, ja, aber ist ja eine Simulation und muss ja auch eigentlich nicht wehtun. Carter meint, das ist ja eben der Unterschied zwischen ihm und T'Challa, ne, bei ihm mit der Taktik und Situation, das wäre es halt völlig anders. Und da würde er auch diesen Schmerz spüren und die meint, ja, das war jetzt echt der Schock. Und Carter, ja, ist halt realistisch für ihn. Und die meint, zum Glück haben wir den Stuhl daran gehindert, tödliche Stöße auszulösen. Ja, das wäre auch dämlich, wenn man das nicht also bedacht hätte. Im Spielkorridor sozusagen rennen da Truppen durch die Gänge. Ja, Walter sagt hier nochmal diese Foxtrot-Nummer, die irgendwie 20 Mal gesagt wird in der Folge mindestens. Foxtrot Alpha 6, alles hier als Team zum Gate Room. Und hier tritt beiseite, weil sonst ihn die da alle umrennen würden. Nimmt dann im Airman das Gewehr ab, geht herunter durch Benutzung des Treppchens, meine Güte, auf der Suche nach irgendwas und dann kommt er zur Tür. Ja, wo er das letzte Mal praktisch getötet wurde, dreht sich um und geht dann zur anderen Gate-Room-Tür, sieht hinein und da sind schon viele SF-Guards tot auf der Rampe und ja. Genau, dann kniet dort O'Neill vor denen und der meint nur schwach, verschwinde hier, Tirk, und dann ein dumpfes Geräusch eines sich nähernden Supersoldaten ist zu vernehmen und Tirk, hier stehe auf und ja, hinter ihm schlägt dann ein Supersoldat mit dem Rücken da irgendwie den SF-Guard und er wird dann in den Rücken getroffen, der Tirk fällt zu Boden und dann gibt es einen großen weißen Blitz und die ganze Sache wird zurückgesetzt. Das ist immer so ein bisschen mit, wie heißt denn das? Na,
Man in Black, Blitzdings.
ja, geblitzt und so ein bisschen pixelig dann immer an der Stelle dann, genau. Ja, dann in der Realität angekommen im Labor, zuckt und stöhnt hier halt rum. Ja, nicht, was ihr denkt. Lee kann zählen, das ist nicht schlecht für einen Wissenschaftler, denn er meint, das ist das zweite Mal, ne? Und es sieht so aus, als würde der Stuhl lernen. Ja, und wenn der Stuhl so viel lernt, dann wird es ja vielleicht ein Stuhl, der sich bewegen kann. Da wird es ja einen Stuhlgang. Nein. Carter meint, ja, geben Sie ihm eine zweite Chance. Und während sie das sagt, sieht sie aber etwas besorgt aus. Im Spiel geht's weiter, ne, hier. Kirk ist auf dem Weg zur Waffenkammer. Er zieht die Karte durchs Lesegerät, öffnet die Tür und nimmt sich ein Telchak-Gewehr raus. Und auf dem Bildschirm sieht man dann auch die vergamifizierte Meldung Armor 100%. Also der hat da alles aufgeladen und ja, nimmt dann noch seine P90 ab.
An dieser Stelle haben wir wieder den kanadischen Einfluss. Und das ist eine amerikanische, soll ja eine amerikanische Basis darstellen. Auf der Armory, also A-M-O-R-Y, steht Armory, also mit O-U. Hm. Das ist die kanadische und ich glaube die britische Schreibweise. Das ist natürlich in Amerika falsch.
Ja, ja, dann erscheint die Meldung, dass er halt die P90 geladen hat. Und im eigentlichen Spiel zieht Dirk jetzt auch noch eine Schutzweste an. Macht sich auf den Weg zum Gate Room, schaut dann in den Korridor und da sind wieder SF-Guards auf dem Boden, dumpfe Schritte des Supersoldaten, hört man. Und er kommt um die Ecke und feuert auch auf Tierk und ja, der duckt sich, läuft weg, wird verfolgt und SF-Guards sterben, geht in die Ecke und ja, hört dann erstmal die Schritte nicht mehr, lehnt sich von der Ecke zurück und ja, dann hört er wieder die Schritte, wird von einem Supersoldaten in den Rücken geschossen, geht zu Boden und ja, als er sich auf den Rücken dreht, schießt er nochmal auf ihn und als er dann auf ihn zukommt, erkennen wir, dass es sich wohl dann um den zweiten handelt. Also anscheinend ist die Sache schwerer geworden. In der Wirklichkeit im Labor hat sich nur Daniel auch dahin gesellt, beobachtet die ganze Nummer, meint dann, na, wie hinterhältig? Die schaut dann sich von einem Monitor aus um und meint, ja, ich bin ziemlich besorgt über wahrscheinlich den Gesundheitszustand. Hier steht Biografie, das kann ich nicht einordnen gerade.
Bio-Readings.
Biozeichen, ne? Ist es.
Bio-Readings, also ja, die also, Biozeichen auf dem
Monitor. Stich Biografie.
Die Anzeige der Biozeichen.
Und Carter findet es auch so, dass es kritisch ist, wählt ein Telefon und meint hier zu Dr. Carmichael, dass, ne, hier können Sie mal hier bei Science Lab 5 dabei mit sein, bitte. Den kennen wir noch nicht, oder? Sagt mir jetzt nichts, Dr. Carmichael.
Nein, kommen wir gleich zu.
Genau.
Vielleicht ist das einfach nur Dr. Warner, weißt du, der hat sich einen Schnurrbart angegeben.
Ich bin, genau, und Stimme verstellt.
Ich bin der Dr. Carmichael.
Genau, so wird es sein. Wir sehen es gleich. Im Spiel hören wir wieder Harrimans Stimme, ne, hier, Bedrohungsstufe, Foxtrot, Alpha 6 und alle zum Gate Room, bitte. Sam rennt dann mit einigen SF-Guards durch die Korridore. Tielk kommt da auf sie zu. Sie wird von ihr, er wird von ihr, kein Deutsch mehr, angesprochen und ja, ich brauche deine Hilfe und ja, ich brauche auch deine Hilfe und Carter meint, SG3 kam heiß an und ja, hier Gate Room, da, die brauchen halt unsere Unterstützung und hier gewiegelt ab, na, die sind doch schon alle tot, das ist doch Quatsch, nach dem Motto und Carter so, naja, hier wurde durchbrochen, hier unsere einzige Verteidigungsmöglichkeit wäre hier, das östliche und südliche Ende von Ebene 28 abzuriegeln, wenn wir das jetzt machen, dann können wir sie möglicherweise noch ins Kreuz vornehmen. Und gerade so, was wen denn überhaupt? Was ist denn hier los? Na hier, Anubis, Krieger, hallo, mein Tirk. Wie kannst du davon wissen? Naja, sagt Tirk, weil sie eben 7 der letzten 10 Mal dieselbe Route gewählt haben und Sam kommt aus der Verwirrtheit nicht raus. Später sehen wir dann eben diesen Korridor, wo Tirk, Sam und auch SF-Guards sind und da auf die Ankunft eines Supersoldaten warten.
Ich weiß sowieso nicht, warum die überhaupt den Gate Room regelmäßig dafür aufmachen. Also bitte, ja, da drin sind Supersoldaten, aber solange die jetzt nicht eine Atombombe dabei haben, sind die doch da drin im Gate Room erstmal gefangen. Na, also die Öffnungsdinger sind ja eher in den Außenseiten. Ich wüsste nicht, wie die da rauskommen sollten. Lässt die Tür einfach zu, leitet das Giftgas ein. Na, oder die haben doch hier dieses tolle Anti-Gua-Ult-Zeugs. Ja, na, da geht man einmal ins Labor, wüsste Tierke natürlich mal, ist ja eine, ja, ist eine Simulation zu ihnen, nimmst du dieses Anti-Gua-Ult-Zeugs, bläst das da einmal rein und fertig. Ne? Also dann sind die tot, weil die haben ja auch alle einen Symbionten. Ne? Ohne den wird es vermutlich eh nicht funktionieren. Also ich weiß nicht. Also ja, ist natürlich typisch Tierke, der will natürlich da im Nahkampf irgendwie Ballerballer machen. Aber sinnvoll ist das irgendwie alles nicht.
Ja, eine männliche Stimme meint über Funk hier, Körne, wir haben hier zwei Feinde auf dem Weg zu ihnen. Und Carter versteht das und meint, wir sind hier doch in Position und meint, Achtung Leute. Und dann hören wir so ein trödendes Geräusch. des herannahenden Supersoldaten, die sind nämlich zu hören, kommen um die Ecke und es beginnt ein Feuergefecht. SF-Guards gehen zu Boden. Dann wird es auch Sam angeschossen, fällt runter und Tirk meint hier Rückzug, Rückzug. Und die Supersoldaten schießen natürlich dann weiter, während Tirk und die SF-Guards versuchen da sich fortzubewegen. Tirk feuert mit seinem Tel-Shak-Gewehr da ab und die Explosion trifft einen Supersoldaten in der Brust. Aber ja, irgendwie damit erzielt er jetzt keinen Effekt mehr. Der Supersoldat schießt zurück und Tirk wird durch den natürlich getroffen. Er schaut zu Sam hinüber, die da schon wohl tot ist. Und dann beginnt das Spiel von neuem und eben auch in dieser, ja, dieser weiße Blitz setzt das Spiel neu an. Und wir springen wieder in die Wirklichkeit zurück, mal wieder.
Genau, da hast du aber irgendwie ein bisschen was durcheinander gebracht oder die Übersetzung war doof, weil Carter wird getroffen und Tirk hat ist überhaupt noch am Leben. Der wird erst ganz am Ende der Szene umgenietet. Aber ist ja mal egal, ne? Also er sagt erst fall back und dann ganz am Ende. Genau, hier sehen wir dann den Dr. Carmichael, der Tirk mit einem Stethoskop untersucht. Den Carmichael haben wir zuletzt in Staffel 3, Episode 5 als Carla angesehen. Wird gespielt von Andrew Early. Ja, haben recht hier, ne? Da muss man sich Sorgen machen über diese Anzeigen, ne? Das ist irgendwelche Spikes in der Neural Adrenaline Production, also er hätte auch einfach sagen sollen, Spikes in der Adrenalinproduktion. Ne, das hat auf jeden Fall einen Anstieg des Blutdrucks gesorgt und der Heartrate. Und das ist viel, viel, viel zu hoch, dass man das irgendwie lange aushalten würde. Weiß ich nicht. Also, das ist auch so eine Aussage, wo ich mir dann persönlich denke, also wenn das nur der Adrenalinstoß ist, den er jetzt bekommt durch... Also, wodurch bekommt Tirk das? Ist er, also, warum sollte der jetzt großartig aufgeregt ist? Also, solche Kämpfe führt er jeden Tag gefühlt. Ne, wenn das jetzt ein Adrenalinstoß ist, den er kriegt, wenn er da stirbt, ist jetzt auch nicht so, als würde er jede Sekunde da irgendwie umgenietet werden, was dann irgendwie sein Herz die ganze Zeit so unglaublich hoch pochen lässt oder irgendwie sowas. Weiß ich nicht, was da jetzt irgendwie dran gefährlich sein soll, warum diese Adrenalinproduktion angekurbelt wird. Man weiß es nicht. Hätte man vielleicht mal vorher ordentlich mit den, ja, wobei, ne, wenn die Eierköpfe das testen, dann ist das vermutlich eher so lala.
Ja, die haben ja eh sehr starken Ärzteverschleiß. Also wir hatten erst die eine Frau, eine Folge, jetzt ist hier der Carmichael da. Ich weiß nicht, was da gerade los ist. Das ist hier die Fachkräftemangel im Stargate Center, wie immer.
Ja, ne, Carter dann auf jeden Fall hier, gerade im letzten Durchgang, warum hat die Energiewaffe denn keinen Effekt gehabt? Und keine Ahnung, sagt Dr. Lee, hast du jeweils einen Supersoldaten getroffen, der widerstandsfähig gegen diese Waffen war? Und Carter, nein. Könnte aber möglich sein, sagt dann Daniel, der ist da auch irgendwie jetzt mal endlich zu sehen. Na, wir haben ja durchaus schon mitbekommen, dass Gur-Ult ihre Technologie adaptiert haben, um da irgendwie was entgegenzusetzen dem, was wir denen entgegenwerfen. Und ja, sagt Dr. Lee, hoffentlich gibt das Game einem dann auch irgendwie die Chance, dagegen zu agieren, ne, so von wegen, und das Tierk auch irgendwie zugänglich zu machen. Ansonsten, ne, na, das wäre doch auf jeden Fall fair, sagt Dr. Lee, weil Danny und Carter sich irgendwie angucken, als würde er da irgendwie einen Schwachsinn erzählen. Ja, wir sehen wieder im Spiel einen Korridor. Carter ist bewaffnet, rennt durch den Korridor hinter 3-1 Security Team. Und ja, Davis, wieder der übliche Nonsense, Third Level, Foxtrot, Alpha 6, All Security Teams to the Gate Room. Diesmal ist Carter diejenige, die schon weiß, worum es geht, nämlich sie trifft auf Tirk und sagt, Tirk, SG3, ja, ne, hat hier irgendeine Scheiße am Schuh gehabt, als sie reingekommen sind, ne, der Gate Room könnte auf jeden Fall Unterstützung benötigen. Und ja, Tirk reagiert aber nicht unbedingt, das Security Team rennt weiter, Carter fordert Tirk auf, hier da irgendwie mal endlich tätig zu werden. Tirk wendet sich dann an sie und sagt, hier, hör zu, ne, so von wegen, das SGC ist von 2 Anubis-Drohnen infiltriert worden. Ne, Waffen sind jetzt ineffektiv gegen ihre Schutzschilde. Und ja, ne, keine Ahnung, Carter ist total verwundert, aber Tirk unterbricht sie. Wie ist das möglich? Ja, das will ich doch gerade wissen. Ich spreche über diese Schutzschilde. Wurde angepasst, um ne, die Effektivität gegen Energiewaffen.
Das sind jetzt die Borg. Also.
Ja, ja, genau. Wir kommen ja gleich jetzt nämlich auf die Borg-Waffe zu sprechen. Ja, können wir nicht die irgendwie jetzt trotzdem bewegen? Ja, sagt sie, sie hätte einen Frequenzmodulator-Chip entwickelt. Na, und dann sind wir dann bei Star Trek Elite Force, genau, mit dem U-Mod. ne, gegen die Borg, und dann Jack total begeistert. Wo ist es? Wo ist es? In meinem Labor, aber ich weiß auch nicht. Und dann, ja, zeig's mir, zeig's mir. Im Hintergrund hört man ein bisschen Gunfire, aber es interessiert Teal'c in dem Moment wenig. Carter und Teal'c rennen zu Carters Labor. Sie gibt ihm den Chip und sagte, das ist nur ein Prototyp. Und dann Teal'c setzt das Ding direkt ein und ja, ne, auf jeden Fall kommt jetzt auch eine Drohne Richtung Labor und man versteckt sich hinterm Tisch. Ja, Teal'c schaut einmal um den Tisch herum, ballert dann mit der neuen Waffe, also mit der enhanceden Waffe, um die Ecke, tötet die Drohne. Und dann kommt eine Stimme, wobei in dem Moment haben sie ja nur eine Drohne getötet, ne?
Ja.
Also warum denn jetzt das direkt kommt, weiß man nicht. Auf jeden Fall eine Stimme über das PA-System. Warning, Base Auto-Destruct Sequence has been activated. Ja, man verlässt das Labor und ja, trifft dann an der nächsten Kreuzung Daniel und ein Security-Team, die angegriffen werden. Und Daniel ist total begeistert, dass er Unterstützung kriegt. Und ja, Daniel dann auch hier. Sie haben eine Möglichkeit gefunden, unsere Waffen auszuschalten. Ne? Zeigt dann auch seine. Teal'c schießt mit der modifizierten Waffe. Und ja, die Drohne geht zu Boden. Das steht hier zwar nicht, ist aber so passiert. Na, die PA-System-Stimme wieder. Auto-Destruct has been activated. 30 seconds to detonation. Ja, Carter rennt auf jeden Fall Richtung Kontrollraum. Daniel und Teal'c hinten dran. Und sie deaktivieren den Auto-Destruct. Die Stimme sagt dann auch, ne, Auto-Destruct has been aborted. Und ja, we are clear. Und ja, der ne, ist wohl jetzt auch okay.
Folgenende.
Na, sagt dann Teal'c, then the threat has been eliminated. Aber passiert nichts. The threat has been eliminated. Also er wundert sich, dass die Szenerie noch nicht zu Ende ist, also das Game. Carter, also die virtuelle Carter stellt fest, hey, du bist verletzt und Teal'c ist aber total abwesend und sagt dann, ja, mir geht's gut, mir geht's gut, mir geht's gut. Und dann wechseln wir zurück ins heimische Labor, nicht in das virtuelle.
Genau, in der Wirklichkeit, Lee ist verwirrt, starrt da auf die Anzeigen und versteht die ganze Nummer nicht. Das sollte jetzt hier das Ende sein. Und Jackson sagt auch, ja, sie hätten doch gewinnen sollen. Und ja, das war wohl laut Karte nur der, also was heißt nur, aber halt einfach der ursprüngliche Szenarioplan. Ja, aber der Stuhl trennt sich nicht, meint Carmichael und Lee, ja, ne, und das Spiel wird auch nicht auf den, also Anfang zurückgesetzt. Jackson meint, das ist nicht fair, ne? Man kann kein Rennen gewinnen, wenn man, jemand die Ziellinie ständig verschiebt. Lee meint, ja, er wollte wohl sagen, dass es jetzt schwieriger und realistischer wird. Und ja, in Wirklichkeit haben wir die Geholt nicht besiegt, meint Jackson. Und was wollen Sie damit sagen, dass das Spiel nicht endet, bis alle Geholt besiegt sind? Und Jackson wiegelt er ab. Boah, weiß ich jetzt auch nicht, kann ich Ihnen nicht sagen. Oh, ne, hier hat von Teal'c Regeln gelernt, das ganze Ding. Und Carter meint, ja, aber die Parameter können nicht über das Szenario einer Basisinvasion hinausgehen. Und ja, können wir den jetzt nicht irgendwie rausholen, meint Jackson zu Lee und Carmichael. Und Carmichael meint, ja, nee, das geht nicht ohne eben ein Risiko von ernsthaften Nervenschäden. Ne? Und Carter meint, das Spiel ist doch ausfallsicher. Ne? Alles, was Teal'c tun muss, ist halt aufzuhören. Und Jackson nach dem Motto, ja, von wegen Teal'c und aufhören, ne, das wird nie passieren. Was jetzt aber passiert, ist das Spiel im Krankenstation. Teal'c sitzt da auf der Bettkante und ja, seine Verbrennung wurde behandelt, ne, am Schulterarmbereich irgendwie war das. Daniel und Sam sind da bei ihm. Und Jackson meint, dass eben die Drohnen ein bisschen drauf gewartet haben, bis SG3 das Gate anwählt und dann sie in letzter Minute überwältigt haben. Was ich nicht herausfinden kann, ist, woher sie eben das wussten, wie die Zerstörung ausgelöst werden kann. Ja, und Carter, ja, kann es immer noch nicht fassen, dass O'Neill tot ist und hier, ja, ist halt auch nicht tot. Und Carter immer noch so, naja, wir müssen uns jetzt auf die Situation konzentrieren. Die Bedrohung wurde nicht neutralisiert. Und Jackson auch so, was? Naja, wir werden die Basis durchsuchen. Es bleibt ein Krieger übrig. Und Jackson wiederholt sein was. Carter meint dann zu Daniel, er wusste auch, dass die Rüstung des Supersoldaten unsere Energiewaffen standhalten konnte. Und dann Daniel meint ja, dass der Harriman berichtet hat, dass es nur zwei Eindringlinge gab, bevor er getötet wurde. Und Teal'c meint, ja, sie hielten den Kontrollraum so lange und konnten die Iris so lange aufhalten, dass da noch einer wohl durchgelassen wurde.
Das ist ja auch verkehrt, also, ne, die müssen ja erstmal reinkommen. Wir sehen ja immer, dass sobald der letzte durch ist, geht das Gate aus, ne? Das heißt, entweder hätten die Supersoldaten selber auswählen müssen, was ja Quatsch ist, dann kam von der anderen Seite keiner rein, oder in der Zwischenzeit musste nochmal der Gate Room angewählt werden, also die Erde angewählt worden sein und die Supersoldaten mittlerweile oben angekommen sein und nicht irgendwie, die lassen das Ding offen. Sie haben einfach nur dann die Iris nicht davor gemacht. Also das ist eher wahrscheinlich, also
Einfach
aber
schnell getont.
aber auch interessant, hier die ganze Diskussion, ne, die haben Tiak auf die Krankenstation, Leute wurden schon verarztet. Also wenn es eine dritte Drohne gäbe, warum sollte die jetzt ewig in 3 Tage warten? Die ist unbesiegbar theoretisch und kann, also hockt die sich irgendwie bei dir im Klo oder was? Weißt du,
Die
hat mal
Drohne
eine
muss
ordentliche Sitzung. Ja,
pipi.
genau, hat nochmal eine ordentliche Sitzung gehalten. Also das ist sehr unwahrscheinlich, dass sie dich direkt weiter da irgendwie losrantet. Also das macht irgendwie auch wenig Sinn.
Ja, Daniel meint auch, dass hier vielleicht die Gate-Protokolle darauf hingewiesen hätten, dass da noch einer durchs Wurmloch huscht. Und hier meint streng, ja, ne, die Bedrohung wurde noch nicht neutralisiert, ne, da gibt es noch eine andere, ich weiß es. Und Daniel so, woher, weil, was? Naja, das Spiel ist noch nicht zu Ende. Und Sam und Daniel schauen sich an. Daniel meint, ja, Tjerk, ich weiß, das ist hier nicht deine Stärke, aber ne, das ist schlechte Zeit für Witze. Ja, und Tjerk meint, ja, nee, wir sind hier, also ihr seid Teil einer Simulation, die darauf ausgelegt ist, die Bereitschaft des SGCs im Falle einer Gate-Invasion oder wie auch immer zu testen. Und ja, keiner von euch ist übrigens real. Sam und Daniel schauen sich wieder an und dann wieder Tjerk, der mit den Augen rollt, ja, mir geht's gut, meint dieser Alarm ertönt und Tjerk wirft einen, ich habe es euch ja gesagt, Blick denen zu. Und es gibt hier wieder die Harry-Mensch Stimmung mit einer Warnung. Automatische Mann, Zerstörungssequenz der Basis wurde aktiviert. Tjerk schnappt sich ein Gewehr und die drei rennen da weg, machen sich auf den Kontrollraumweg. Ja, Sam dort angekommen, beginnt da zu tippen am Leppi und oder Computer versteht eben nicht, warum ne, diese automatische Selbstzerstörung muss irgendwie von einem entfernten Standort aus reaktiviert worden sein. Sie tippt da noch mehr und ja, meint, ich bin hier aus dem System irgendwie ausgeschlossen, kann hier das Ding nicht runterfahren. Jackson meint zu Tjerk, ja, wo wusstest du das denn? Und dann explodiert die ja, virtuelle Basis. Wir gehen zurück in die Wirklichkeit, wo Carmichael immer noch auf die Anzeigen blickt und meint, dass die Herzfrequenz und sein Blutdruck zu hoch sind und gerade fragt, wie lange das noch machen kann. Und Carmichael ist sich jetzt nicht sicher, ne? Vielleicht einen Tag, vielleicht auch weniger. Jackson fühlt mal an, na, ich dachte, der Stuhl kann ihn nicht töten. Und Carter meint, ja, die psychologischen Auswirkungen, die es gleichzeitig haben kann, sind begrenzt. Aber Carmichael fürchtet, dass eben, dass nicht jeder Schmerzreiz hier in irgendeiner Weise bedrohlich ist. Eben die kumulative Wirkung jedoch nun beginnt, ihren Tribut zu fordern. Also, ja, ist wohl zu häufig. Und wenn er keinen Herzinfarkt erleidet, dann wird ihm irgendwann das Adrenalin ausgehen, sein Herz wird langsamer schlagen und sein Blutdruck wird sinken und die Organsysteme würden dann versagen und Jackson meint Tod durch tausend Kleinigkeiten.
Death by a thousand cuts, das ist ja so ein feststehender Begriff, ja.
Im Spiel selber betritt nun hier Sams Labor, also wie früher in der Sequenz und meint dann, ja, hier müsst doch jetzt mal hier die automatische Selbstzerstörung deaktivieren und Carter ist da auch nur, was? Naja, das SGC wird von Anubis-Kriegern angegriffen. Sie versuchen die Basis mit dem mit dieser Selbstzerstörung-Ding da zu zerstören. Und Carter, wovon redest denn du? Naja, wenn sie den Befehl deaktivieren, sind sie gezwungen, andere Mittel zu nutzen, um das Ziel zu erreichen. Ne, da können wir sie vielleicht noch besiegen. Und jetzt geht es wieder, ja, Tier, wie konntest du das nur wissen? Und Alarme ertönen.
Interessant auch übrigens die Taktik, das Ding irgendwie selber in die Luft zu jagen, macht ja eigentlich auch gar keinen Sinn. Man will ja eigentlich die Erde erobern, durch das Gate. Also das Stargate Center ist jetzt nicht der Mittelpunkt der antikischen Waffentechnologie, ne, dass man darüber irgendwie den Weltraumangriff verhindern könnte. Das Gate jetzt in die Luft zu springen, mitsamt, also dann ist es ja nicht mehr benutzbar. Die Drohnen sind tot, also der Computer hat da irgendwie nicht so ganz verstanden, worum es den Guul eigentlich geht. Da geht es an der Stelle irgendwie nur darum, oh, ich muss den Spieler ärgern.
Genau, Harriman, dann wieder diese Foxtrot-Bedrohungslage, bla bla, alles im Gate Room. Tiak nimmt Sam dann diesen Modulator-Chip ab, befestigt das Ding an seinem Gewehr und meint, wir haben jetzt keine Zeit hier, sie rennen dann weg. Dann geht es in der Wirklichkeit weiter. Tiak ist ja immer noch in diesem Stuhl, sieht jetzt, also sichtlich gezeichnet aus, unwohl, zuckt da umher und Sam schaut sich, besorgt die Sache an und Lee überprüft nochmal die Anzeigen. Meint hier, Colonel, er ist auf Level 28, er hat hier bereits diesen Modulator-Chip und hat ihn verwendet, um die ersten beiden Supersoldaten zu töten. Und jetzt sucht er den dritten und ja, schaut sich dann nochmal die Messwerte an. Meint nochmal, der Mann ist nicht in einer guten Verfassung. Jo, es wird hier munter der Bildschirm beobachtet. Genau, dann sehen wir aus Tieraks Sicht, wie er um die Ecke kommt und von einem wartenden Supersoldaten ins Gesicht geschlagen wird. Also, it's a trap. Er fällt dann zu Boden. Der Supersoldat beugt sich dann nach unten und greift ihn auf und schlägt ihn da erneut. Genau, und er zuckt da auf diesem Stiel in der Wirklichkeit umher. Genau, und Jackson meint, das ist so lächerlich, der quält den. Und Lee, wieso gibt denn der nicht auf? Jackson, ja, Moment mal, ne? Er geht dann zum Aufzug und Carter meint, ja, jetzt wird er wohl die Ausfallsicherung benutzen, also von der vorhin auch irgendwie mal kurz die Rede war. Ja, im Spiel öffnet sich eben die Türen zu diesem Aufzug und eben auf Ebene 28. Hier kämpft sich da zu und fällt kurz auf den Boden, zwingt sich aber wieder aufzustehen, als ein Supersoldat ja, ihn verfolgt. Er rennt dann in den Aufzug und ja, die Tür schließt gerade, als der Supersoldat sich auf ihn zustürzt, lehnt sich Tierk erschöpft an die Wand an und beobachtet das Ganze da. Während der Aufzug hochfährt auf Ebene 1, dann öffnen sich die Aufzugstüren. Tierk geht da sehr kraftlos aus dem Aufzug und starrt ungläubig, denn da ertönt wieder Harrimans Stimme, ne, hier Bedrohungsstufe, Foxtrot, Alpha 6, alle Sicherheitsteams zum Gate Room und dann, ja.
Hier sind außerdem direkt auch wieder zwei Fehler eigentlich drin, ne? Also von wegen dieses, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, also diesen Aufzug zu erreichen, um jetzt das Spiel zu beenden oder sowas, dann könnte die Simulation ja einfach jedes Mal vor dem Aufzug irgendwen aufstellen, der Tiag umnietet. Ne? Also von wegen, das muss schon irgendwas sein, was man instantly und direkt betätigen kann. Also nochmal irgendwo hinrennen, wo ein potenziell der Gegner vorher über den Haufen schießt, ist keine so geile Idee. Ja, hier an der Stelle kommen wir nämlich auch wieder an den weiteren Blödsinn der Folge. Ne, so wegen Carter steht das halt auch fest in der Realität, ne, dass er wieder im Spiel ist. Und Hilliam hat außenrum so viel, ja, ein Failsafe-System sollte doch irgendwie fehlerfrei sein oder sowas. Und Carter erklärt das damit, ja, also Tiag würde ja nie in der realen Situation aufgeben. Vielleicht hat die Simulation sich dahingehend angepasst. Und das ist ja falsch. Die haben diesen Failsafe ja extra darin eingebaut. Das ist in der Software drinnen. Also das wird grundlegend da drin sein. Das kann jetzt das Spiel selber nicht abschalten. Also wenn du Doom spielst, kann sich nicht plötzlich die KI, die virtuelle KI, ne? Also du hast ein Spiel mit einer virtuellen KI und die virtuelle KI schaltet ja nicht plötzlich den Power-Knopf.
Das ist ein bisschen das Holodeck wird lebendig und macht seine, hier Dr. Moriarty oder wie.
Ja, das ist wirklich Schwachsinn. Also das muss auf jeden Fall immer gehen. Also die Erklärung ist wirklich schwachsinnig. Da haben die Schreiberlinge einfach nicht aufgepasst. Ja, das ist ja nur ein Spiel, sagt O'Neill. Ja, aber das Spiel weiß, jetzt ist es wieder das Spiel. Also, hä? Ja, das macht so überhaupt keinen Sinn. Aber O'Neill ist das auch alles völlig egal. Er erkundigt sich nämlich jetzt danach, wie man Tiag da rauskriegt. Und ja, ne, Carmichael sagt halt, die Verbindungen abzuziehen, wenn Tiag da drin ist, ist sehr, sehr gefährlich, potenziell tödlich. Na, aber der Stress wird ihn vermutlich früher oder später sowieso umbringen. Und Carter dann ja, die einzige Chance, die er wohl hat, ist das Spiel zu gewinnen. Aber kann er das, fragt O'Neill. Na, es wird schwieriger und schwieriger. Na, jedes Mal, wenn es so scheint, als hätte er gewonnen, na, hat das Game irgendwie einen neuen Twist eingeführt. Also wird es ihn nicht gewinnen lassen, fragt O'Neill. Und der Stuhl hat kein Ego. Es versucht nicht, Tiag zu schlagen, es will ihm nur eine Challenge anbieten, die worthy of his abilities ist. Aber sollte der Chair, also wenn das nur darum geht, dann sollte der Chair doch wissen, also ne, nachdem Tiag jetzt wirklich und schon dabei ist, jetzt den Notausgang zu nutzen. Ne? Also entweder ist es Tiags Ego, was einen davon abhält, oder ist es das Spiel. Aber wenn das Spiel schon merkt, so von wegen, okay, wir sind jetzt an der Stelle.
Der geht gleich
der Spieler, über die Wupper. Der Spieler, ja. Nee, das weiß der Spieler nicht unbedingt. Ne? Aber der Spieler will das jetzt ja an dieser Stelle abbrechen. Ne? Das heißt, man ist am Limit angekommen, was dieser Spieler verkraftet. Dann sollte es nicht jetzt noch schwerer. Also das macht auch irgendwie keinen Sinn. Ja, Daniel schiebt auf jeden Fall Tiag die Schuld in die Schuhe. Schuhe wäre sein Ego, das wäre das ganze Problem, wäre nur darauf zurückzuführen. Und ja, ne, Carmichael nochmal hier, wenn das Adrenalin so weitermacht, dann kann sein Herz das nicht mehr aushalten. Und ja, ich kann das hier auch nicht mehr lange verhindern. Und ja, da muss da irgendwie eine Chance geben, das irgendwie zu gewinnen im Spiel. Dann sehen wir eine Drohne, die das Labor von Carter betritt. Ja, ne, Tiag hat sich irgendwie hinter dem. Das haben wir am Anfang schon, ich glaube beim ersten Mal oder beim zweiten Mal, ne, dass er sich hinterm Tisch versteckt hat. Und jetzt schießt er auf das Ding. Im realen Leben kriegt Tiag jetzt eine Infusion und ja, wir sehen, dass die Werte sich so ein bisschen normalisieren. Aber ne, ob das jetzt lang irgendwie. Vor allen Dingen, eigentlich müsste das jetzt im Spiel ja auch irgendwelche Auswirkungen haben. Keine Ahnung. Ne? Tiag, der jetzt total auf 180 ist, was ich was hier, Quad
Ganz schnell
Damage oder irgendwie
rennen.
sowas, keine Ahnung. Da passiert halt nichts. Tiag schleicht durch die Korridore, zieht sich zurück, als er eine Drohne hinter einer Ecke sieht, eine Rauchgranate, schmeißt der Drohne vor die Füße, ja, und erschießt sie dann auch durch den Smoke hindurch. Ja, plötzlich sehen wir aber hinter Tiag eine weitere Drohne auftauchen aus dem Nichts. Also die scheint getarnt gewesen zu sein. Tiag wird getroffen. Ne, Game Reset. Im Labor sehen wir Tiag, der ein bisschen sich schüttelt. Im Game, in einem Korridor, da sehen wir Carter mit zwei Drohnen, die sich gegenseitig behaken. Tiag kommt dann daher und Carter berichtet: Oh, sie haben ihre Arme adaptiert und hier, cover me, cover me. Und ja, Tiag bewegt sich von einer Ecke zur nächsten und beschießt die Drohnen. Eine wird getroffen, fällt auch um. Die andere Drohne ballert weiter, keine Carter, und er schmeißt dann Carter die modifizierte Waffe zu. Also, er scheint den Chip schon geholt zu haben. Sie schießt auf die zweite Drohne, tötet sie. Und dann, ja, während Carter da irgendwie rübergeht und sich die Drohne näher anschaut, holt Tiag aus einem Beutelchen ein mechanisches Dingelchen hinaus. Und Carter könnte sich, was ist das denn? Was ist denn ein Thermograph-Sensor? Und es gibt noch eine dritte Drohne, ja, und es kam noch eine zweite. Ja, ich glaube. Die war unsichtbar und ja, ne, wir hören auf jeden Fall Drone Footsteps, ne, wir sehen aber nichts. Ja, auf dem Monitor dieses Gerätchens sehen wir sie aber. Die Drohne läuft einen Gang lang, dreht sich um und feuert. Ne, das sieht man dann auch ohne die Kamera, ohne die Dings, die Drohne ist immer noch unsichtbar. Tiag ballert zurück, trifft die Drohne, sie bricht zusammen. Und Carter sagt, ja, oh, hey, cool gemacht, gut gemacht, und dann ist es noch nicht vorbei und sind noch mehr. Und dann hören wir plötzlich Scylla, der sich über Radio meldet und sagt, hier, Ma'am, ich habe ein Problem mit dem Naquada-Generator in Storage Room 2809. Und ja, Carter und Tiag kommen da jetzt dran. Tiag guckt sich immer noch mit seinem Gerätchen da um. Carter geht zu Scylla, der vor einem Naquada-Generator hockt. Und ich kann es nicht aufhalten, also das Ding leuchtet schon. Ja, ne, ja, hier, oh Gott, Feedback Loop stellt dann Carter fest. Ne, und oh Gott, es gibt nicht genug Zeit, das Ding aufzuhalten, sagt sie, als sie das Ding geöffnet hat. Und man könnte das jetzt wohl nicht mehr stoppen. Auf jeden Fall sehen wir dann im Gate Room, wie Tiag mit dem Generator in der Hand in den Gate Room gerannt kommt. Und Tiag brüllt auch: Sergeant, dial the gate now, P4M 523. Wobei das eigentlich auch blödsinnig ist. Ne? Also, Tiag hat sich jetzt vermutlich einen unbewohnten Planeten rausgesucht. Theoretisch eigentlich ja egal. Ne? Also, du könntest ja egal was anwählen. Ne? Der Vortex kommt raus, du schmeißt die Bombe rein. Also, den
Ja, okay,
Naquada-Generator wird sich auflösen, fertig. Ne? Also, du musst es nicht durchs Gate schmeißen. Ja, Davis auf jeden Fall beginnt da zu wählen. Chevron 1, Chevron 2, Chevron 3. Chevron 4. Und damit Davis gesettet. Und Tiag und Carter schauen hoch in den Kontrollraum und da tauchte Daniel auf, der eine Set hat. Und Carter davon, Daniel, was ist denn hier kaputt? Und dann sind es Daniels Augen, die glühen. Der Naquada-Generator explodiert. Das Game setzt sich zurück. Und wir beginnen wieder in einem virtuellen Korridor, wo Threat Level Foxtrot Alpha 6 ausgerufen wird.
Täglich grüßt Foxtrot Alpha 6. Ja, Tiag tritt beiseite, während die Truppen da wieder rumrennen. Schießerei, er sinkt zu Boden und sitzt dann einfach irgendwann nur noch teilnahmslos da und schaut sich dumm und nummer an, während ein Supersoldat da im Gate Room alle erschießt. Ja, und das wiederholt sich. Und Harry Mann wieder hier automatische Zerstörungssequenz der Basis wurde aktiviert, dann Blitz, wird die Sache wieder zurückgesetzt, dann schaut er sich das nur noch eben teilnahmslos an, geht jetzt weiter mit der nächsten Runde, SF Guards im Korridor und dann Supersoldat, da wird er erschossen und so weiter, T-Rex sitzt da weiter rum, Blitz, es wird zurückgesetzt, dann nochmal das gleiche und so weiter, nochmal. Dann in der Realität, in Sams Labor, kommt Daniel herein, Sam arbeitet da am Lappy. Und ja,
eine Sache muss ich da noch kurz einhaken. Also wir sehen in diesen Szenen, wo T-Rex nur in der Ecke sitzt, dass die Supersoldaten sich da nicht wirklich drum kümmern. Das ist auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich wollte schon sagen, also eigentlich, ne, T-Rex wird nicht getötet, aber ja, ne, die zerstören dann vermutlich immer noch die ganze Basis irgendwie. Und deshalb wird dann T-Rex getötet. Aber ansonsten würden die jetzt einfach nur alles ausräuchern und T-Rex nicht als Gefahr sehen und das ganze Stargate-Center übernehmen. Gäbe es ja überhaupt gar keinen Reset und auch keinen T-Rex'schen Tod, kein Adrenalin mehr, dann könnte er da, ja, keine Ahnung, irgendwann, ich weiß nicht, sterben aufgrund des Alters, weil da nicht mehr rauskommt, keine Ahnung.
In der Realität, ja, in der Nähe steht da ein zweiter Game Chair, der ist aber leer, ne? Und Carter fragt, wie geht's ihm denn? Und Jackson, ja, nicht gut. Hier, körperliche Erschöpfung schlägt sich ja auch im Game nieder. Es ist, als hätte er Probleme, überhaupt noch zu spielen. Und ja, aber dennoch lässt ihn das nicht los. Ja, und Carter hat wohl mit einem Wissenschaftler auf P7J989 gesprochen und er sagte, unter den Umständen kann man nichts mehr machen. Daniel fragt, ja, wie weiß ich jetzt? Naja, sie hatten einen neuronalen Abdruck von T-Rex Gedanken aus der Zeit, das ist wahrscheinlich falsch übersetzt, als wir vor 6 Jahren da in diesen Stühlen gefangen waren, ist ja auch schon lange her, und Jackson findet das unglaublich. Und Carter meint, ja, ich versuche da nicht drüber nachzudenken, wie auch immer, ich führe eine Simulation auf diesem Stuhl durch und verwende da dieselben Parameter, die, mit denen sich auch T-Rex rumschlägt sozusagen, und ja, und? Naja, nun, die Prägung ist bei weitem nicht dasselbe wie ein lebendiger, aktiver Geist. Außerdem hat sich in den letzten 6 Jahren viel verändert. Jackson meint dann aber, ja, aber doch nicht hier die Essenz von T-Rex' Charakter. Ja,
ja, ist auch, vor allen Dingen macht das auch keine, also vorhin haben sie dann erzählt, ne, erst ist es dann direkt das Bewusstsein, was die Maschine, aus der die Maschine lernt, also auch direkt sich darauf einpasst. Jetzt lernt man durch den Benutzer. Jetzt ist es plötzlich T-Rex Essenz von vor x Jahr. Also das macht, die wechseln alle paar Jahre irgendwie, also alle Momente in dieser Folge irgendwie, wie dieses Ding denn jetzt lernt, so wie es denn gerade passt. Also das ist wirklich so ein Fähnchen im Wind. Also das ist fürchterlich.
Mittlerweile hat gerade wohl da hunderte Sachen Simulation durchgeführt. Und egal, was T-Rex tut, die Programmierung passt sich da gut an. Jedes Mal, wenn es so aussieht, als hätte er gewonnen, da wird es durch den Stuhl noch schwieriger. Fast so, als würde das Spiel T-Rex Gedanken lesen und eben dieses eine Spiel irgendwie als Mikrokosmos für unseren Krieg gegen die Geholt betrachten. Also jetzt haben wir die ganze große Philosophie nochmal noch drin. Daniel meint dann nun, naja, so geht T-Rex wahrscheinlich mit jedem Kampf um. Ne? Er will den halt ausfechten. Carter glaubt den Ergebnissen vor 6 Jahren zufolge oder entgegen dem, was T-Rex uns glauben machte, tief in seinem Innersten glaubt er wohl nicht, dass man die Geholt besiegen kann. Also, okay, ja. Auch ein bisschen wie Kai aus der Kiste, hatten wir jetzt nicht wirklich so Folgen, die das nur annähernd in Zweifel ziehen, dass er daran glaubt. Aber Daniel meint, ja, nun, das glaubt er jetzt nicht, ne? Und Sam zuckt mit den Schultern. Er kann nicht nach all dem, was wir erreicht haben. Und Carter hofft, dass er eben recht hat, sonst wird T-Rex die ganze Sache hier nicht gewinnen, egal wie lang oder wie hart er dieses Spiel zockt. Und dann geht's im Wissenschaftslabor wieder weiter.
Carmichael untersucht wieder mal T-Rex. Und jetzt steht daneben, so von wegen, ja, hier, das kann nicht mehr so lange weitergehen. Wir müssen jetzt endlich mal eine Entscheidung fällen, ob wir ihn da jetzt mit Gewalt rausholen. Ja, ne, die schüttelt seinen Kopf dabei und O'Neill starrt immer noch auf T-Rex. So von wegen, ja, ne, ist ja blöd, dass wir jetzt hier irgendwie keinen Joystick dabei dran haben, ne, so von wegen ein bisschen Hilfe. Vor allem, ja, was will denn Joystick jetzt bringen? Willst du T-Rex fernsteuern oder was? Ne, aber hier so ein bisschen Backup wäre doch cool. Ja, alle drumherum nicken, stimmen dem mehr oder minder zu. Und ja, wir könnten jetzt irgendwie noch einen zweiten Stuhl daran pappen, sagt Dr. Lee. Ne, würde jetzt irgendwie keinen Unterschied machen. Der Prozessor kann übers Netzwerk arbeiten. Die zweite Person würde einfach nur, dummerweise wird die zweite Person in dieselben Falle reintappen, wie T-Rex reingetappt ist. Und ja, aber was ist, wenn der neue Spieler einen Vorteil hätte, sagte Carter. Und was, wie? Und Neil ist auch verwundert, weil Carter sagt so wegen, hey Sir, Sie haben es denn schon wieder gelöst. Was, wie denn? Ja, hier so von wegen, die Grafiken hier sind ja irgendwie Data Recorder, Tracking the Game und ja, ist ja irgendwie Interface zwischen, also ein bisschen Technobubble, Mainshades, Prozessor und T-Rex. Der Chair entscheidet, was passiert. T-Rex reagiert. Wir können dann die Results sehen und das ist doch immer irgendwie ändern sich die Daten und O'Neill, hä? Ja, ich warte immer noch auf meine gute Idee. Ja, hier, da gibt es irgendwie, ne, mit dem Recorder gibt es hier einen 2-Second-Delay zwischen dem Programming des Chairs und dem, was in TX Mind passiert. Also, das ist ja auch, na, also mal ganz ehrlich, das ist ja schon wieder irgendwie, ne, da haben wir ja vorhin schon drüber geredet. Das klingt jetzt so, als würdest du das Signal vom Chair durch den Videorekorder in TX Kopf machen, was ja eigentlich totaler Quatsch ist. Da hast du da eine Y-Weiche und das, was TX sieht, siehst du auch, also, das ist totaler. Also wirklich totaler Schwachfug. Ja, wir könnten das irgendwie hier zu unserem Vorteil nutzen. Ja, wenn wir einen zweiten Stuhl hier ranklemmen, ohne den Rekorder da irgendwie zu benutzen, sagt Carter, ja, hätte dann irgendwie 2 Sekunden Wissen voraus, bevor irgendwas passiert. Was ja eigentlich auch Quark ist. Na, ist ja in derselben Simulation, bloß nur dann irgendwie 2 Sekunden vorne dran. Also, das ist auch irgendwie. Wie gesagt, das ist ein bisschen merkwürdig. Eigentlich wäre es der Monitor nur, der 2 Sekunden Delay hätte. Also da bringt das jetzt überhaupt nichts. Ja, alle nicken, als hätten sie es verstanden. Oh, sowas wie Vorsehung, sagt dann Daniel. Ja, nicht viel, aber könnte ihm irgendwie helfen. Und ja, nur so wegen, wenn der Chair das irgendwie nicht mitkriegt, dann könnte es sich auch nicht adaptieren. Und ja, könnte dann eine gute Chance geben. Aber auch, dass der zweite Spieler mit Tier gefangen bleibt, sagt Carmichael. Und O'Neill drängt direkt vor, ich mach's, ich mach's. Ja, schauen sich alle irgendwie an, dann auch mal Teal'c und im Spiel in einem Korridor hören
Genau,
wir
alle
wieder.
drei sagen, ich mach's so gleichzeitig, also O'Neill,
Ach
Jackson
so,
und
stimmt,
Carter,
ja,
genau.
stimmt. Alle,
Ja.
ja. Wir sind wieder im Spiel, das typische Threat Level Foxtrot Alpha 6. Daniel kommt dann um die Ecke und sagt dann, hey, Teal'c! Und Teal'c, mehr oder minder, erschießt Daniel direkt. Das Game startet neu. Wir sehen dann im realen Labor, ne? Und jetzt zuckt auch Daniel darum und hä, wieso hat er ihn jetzt erschossen? Wundert sich O'Neill und ja, Daniel war in den letzten Simulationen immer ein Goa'uld. Ne, dann hätte ich doch gegangen und Carter dann so von wegen, hey, das Letzte, was wir wollen, dass hier das Spiel von deiner taktischen Erfahrung lernt. Ja, im Spiel geht's auf jeden Fall weiter. Daniel schüttelt mehr oder weniger das Trauma seines Sterbens ab. Sieht dann ein Security-Team vorbei tingeln. Man hört wieder die Stimme über den Lautsprecher. Tiag ist in Carters virtuellem Labor, scheint sich nach diesem Chip umzusehen. Daniel kommt da rein, hält eine Waffe auf ihn gerichtet und ja, nicht schießen, nicht schießen, hör mir zu. Ne? Ich bin real, ich bin kein Geholt und ich werde es dir beweisen. Und ja, Tiag erschießt Daniel wieder. Wobei das auch ein bisschen merkwürdig ist. Ne, das sieht man ja nicht. Ne? Also von wegen, wir hören ja das Game restartet. Also wenn er Daniel erschießt, startet das Spiel. Das sollte Tiag doch irgendwie zu denken geben.
Ich glaube, der ist darüber hinweg, dass er da noch logisch irgendwas.
Ja, oder wir
Ja.
sehen halt gewisse Szenen nicht. Ne? Also dann
Das
geht
ist
das
auch
Spiel weiter,
möglich,
bis
ja.
Tiag erschossen wird. Ne? Also das kann natürlich auch sein. Das sehen wir aber nicht. Aber wie gesagt, dass das Game sich resettet, immer wenn Daniel erschossen wird, das sollte Tiag auf jeden Fall irgendwie in irgendeiner Form zu denken geben. Im Spiel ist Daniel mittlerweile wiederbelebt worden. Ne, hat keine Waffen. Klar, das Spiel hat sich resettet. Ne, es rennt wieder das Sicherheitsteam an ihm vorbei. Wieder die bekannte Stimme. Tia kommt dann rein. Daniel hat ihn dann gesettet, also hat sich irgendwo eine Set genommen von vermutlich einem toten SF-Guard. Ne, genau, da liegen ja ein paar rum. Ne, tut mir leid, du musst mir jetzt endlich mal zuhören. Ja, so von wegen. Na, hier, denk doch mal darüber nach. Eine Minute zuvor waren wir in Sams Labor. Ich habe versucht, dich zu überzeugen, dass ich real bin. Du hast mich erschossen. Was dann passiert ist, das Game hat sich resettet. Das wird für dich vermutlich jetzt keinen großen Unterschied machen. Nur das wird für mich ein großer Blur sein, dass das immer und immer wieder passiert. Aber das diesmal passiert, weil ich auch spiele. Ich bin in einem Stuhl, ne, wie du. Wenn einer von uns stirbt, verlieren wir beide. Ja, irgendwie, Tia zieht sich dann hoch, glaubt ihm aber mittlerweile und sagt dann, du lässt mich einfach nicht aus. Ich weiß. Ne, so von wegen, das Game denkt, in einer realen Situation würdest du nie aufhören zu kämpfen. Und ja, alles, was ich tue, ne, ist nicht möglich. Deshalb bin ich hier. Und lass uns das zusammentun. Tiag wird jetzt hochgeholfen von Daniel. Er bekommt jetzt auch eine Waffe. Wir müssen hier los. Ja, ne, sie hören irgendwie Feuergefechte. Und Daniel. Ja, hält Tiag dann, glaube ich, auch auf, weil irgendwie sagt er, weil Tiak fragt ja nach, du kannst diese Zukunft sehen, weil davon wurde jetzt. Hey, ich weiß auch nicht, wie Tiak darauf kommt. Also es ist die Szene, gibt das nicht her. Ne? Daniel Tiak sagt, wir müssen jetzt hier aus der Gegend weg. Ja, das habe ich gehört, sagt Daniel. Und Tiak, du nutzt die, ne, du besitzt hier irgendwie die Fähigkeit in die Zukunft. Das ist ja Quatsch. Und aber also oder er hat ihm das erzählt und wir haben es nicht
Wieder
mitgekriegt. Also es,
offscreen, ja,
ja,
wer
ist auch
weiß, ja.
wieder 2 Sekunden könnte er in die Zukunft sein. Das ist ja macht mich auch ein bisschen squishy. 2 Sekunden ist nicht viel, ne, aber es ist eine Chance. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall kommen sie an der Ecke und Daniel sagt dann, Watch out! Und ja, man zieht sich zurück. Also, ne, beziehungsweise, ne, so von wegen. Also es passt da irgendwie in seinen Satz, aber er meinte, nee, wirklich, pass auf! Und dann tauchen 2 Drohnen auf und beschießen Daniel und Dirk. Ne, aber wieder kein Effekt auf die Drohnen. Im Labor sehen wir Carmichael, der von den Monitoren aufschaut. Das ist auf dem Wegen, ja, hier. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt irgendwie ein Wiederbelebungskit hier drin. Und ja, ne, also, nee, das funktioniert, geht doch nicht. Du kannst doch nicht hier irgendwie mit dem Elektropuls da irgendwie, also hier mit den typischen Elektroschock-Dingern hier den Chair bearbeiten. Und Carter sagt, ja, das ist eigentlich richtig. Also bitte, Cardiac Arrest steht kurz bevor. Ja, kann man wohl nicht viel machen. In einem Korridor sehen wir, wie Tiak und Daniel auf die Drohnen feuern. Wir sehen jetzt, wie eine Drohne hinter den beiden materialisiert. Daniel hat das natürlich aufgrund seiner Vorhersicht schon gesehen und sagt, Tiak, und die Drohne erschießt Tiak. Das Game resettet. Im Realleben nimmt sich Carmichael eine Spritze und haut die Tiak ins Herz. Ne, vermutlich Adrenalin, er mit einem tiefen Atemzug. Oh, er hat wieder Puls. Und Carmichael sagt auch hier, das wird nicht nochmal passieren. Und ich will das auch nicht nochmal sehen. So von wegen, ich dachte hier, wir hätten eine Möglichkeit, das Ding jetzt zu schlagen. Und ja, sagt Carter, Daniel könnte ein bisschen was an Zeit benötigen, um sich da irgendwie reinzufinden. Ne, 2 Sekunden ist nicht viel. Und ja, sie müssen halt irgendwie auf die richtige Situation warten, wo man das einsetzen könnte. Ja, im Spiel im Carters Labor geht es weiter. Jetzt sagt Tiak irgendwie, das ist auch was merkwürdig. Ne? Wir haben den Modulator-Chip jetzt modifiziert, sodass es die Modifikation der drohnischen Body-Armors durchdringen kann. Was konnte der Chip von Anfang an?
Ja, ich
Also.
weiß. Oder er hat während dieser ganzen, keine Ahnung, 100 Versuche, die da schiefgehen, selber noch mal was dran gefriemelt. Aber das haben wir auch wieder nicht gesehen. Also, der Schreiberling hat hier ein bisschen schlanken Fuß gemacht. Ja.
Ja, ne, und Daniel dann hier, weißt du, wo sie es verborgen hat? Und ja, keine Ahnung, ist jedes Mal irgendwie woanders und Daniel seufzt dann. Und man durchsucht das Labor, Daniel findet das Ding, setzt es jetzt ein und dann sieht er eine Zukunftsvision von einer Drohne, die reinkommt und hier rumballert und sagt Daniel, down, down, und sie hinter den Tisch. Drohne kommt rein, ballert auf den Tisch. Ja, man feuert jetzt auf die Drohne kollabiert und ja, Daniel so ist dann überzeugt und damit könnte man jetzt irgendwie auch durchaus weitermachen und das ganze Ding gewinnen. Und jetzt geht es in einem virtuellen Korridor weiter.
Später Daniel und Tirk sind da eben in Korridoren unterwegs und ja, denn er hält einen so weiteren präkognitiven Blitz und hält Tirk davon ab, um eine Ecke zu gehen und ja, sie machen dann also einen Schritt zurück, als sich ein Supersoldat nähert und die Drohne stampft da vorwärts, dreht sich abrupt um diese Ecke zu schauen, aber da ist niemand. Daniel und Tirk sind um eine weitere Ecke zurückgefahren, also Eckstein, Eckstein. Daniel und Tiak müssen versteckt sein. Von dort aus richtet Tiak dann seine Waffe auf den Soldaten und feuert aber irgendwie nicht. Und die Drohne macht dann ihr Drohending weiter, läuft da rum. Und Tiak lehnt sich erschöpft an die Wand an und ja, Daniel fragt nachher, hä, wieso hast du jetzt nicht geschossen? Naja, irgendwie sagt Tiak, das hat sich jetzt irgendwie in den letzten Dingern immer oder als fatale Aktion erwiesen. Wenn ich frühere Versionen des Spiels hier deine Drohne an diesem Ort getötet oder entfernt habe, hat es unweigerlich eine dritte auf sich gezogen oder dass die das bemerkt hat. Und okay, ja, also werden wir auch die dann erschießen, meint Daniel. Und Tirk meint, na, es war lediglich irgendwie eine Ablenkung wohl, um einen Goa'uld genügend Zeit zu geben, diese ganze Base hier zu zerstören. Also entweder via hier Selbstzerstörungsmechanismus oder einen Aquada-Generator, der überladen wurde. Und wenn man versucht, das eine zu stoppen, dann wird das andere genutzt. Und Tirk, in der Tat. Ja, dann nehme ich doch mal an, dass die Goa'uld-Identität sich immer ändert, meint Daniel, und der glaubt es auch, ja. Ne, das ist wohl die letzte Komponente des Spiels, die wir beide jetzt hier mal überwinden müssten. In der Nähe wird dann, oh Wunder, auch mal geschossen wieder. Daniel nickt hier zu, der seine letzte Energie aufbringt. Und es wird sich auf den Weg gemacht. Sie gehen Korridoren entlang. Ja, aber dann streckt hier Daniel seinen Arm aus und hält Tirk auf, der da weiter voranschreiten möchte. Ja, Daniel macht eine kurze Pause, dann zieht der Tirk in die Deckung zurück, aus der er gerade gekommen ist. Und dann sind da zwei Supersoldaten, die um die Ecke rennen, während sie dann auf die Drohnen schießen. Und sie springen dann als Jack aus dem Weg. Und also der ist da auch. Und die SF-Guards rennen da in den Gate-Raum, schießen auf die Drohnen. Tirk liegt da auf dem Boden mittlerweile und feuert dann mit dem Telchak-Gewehr noch auf die Drohnen. Jack greift dann nach unten und hilft Daniel wieder auf die Beine und fragt mal nach, ob es euch denn hier überhaupt gut geht. Und Jackson, ja, danke. Tirk schaut sich um, während und wartet wohl auf diese Selbstzerstörungsankündigung. Aber das passiert wohl nicht. Und da kommt Tirk auf die Idee irgendwie, ah, der Naquada-Generator. Er rennt halt weg. Daniel wirft Jack einen Blick zu und folgt ihm dann. Und die ruft den noch hinterher, geht's euch gut? Also, ja, alle sind hier verwundert im Game. Also die zwei Protagonisten in einem Lagerraum nun. Tirk und Daniel kommen da rein. Sam kauert auf den Boden und bastelt da was am Naquada-Generator rum. Ne? Also Sam Carter ist ja verdächtig. Ein paar Meter entfernt liegt Seile bewusstlos auf dem Boden und da ist eine Pistole noch in der Nähe. Und Carter meint, ja, ich hab's hier fast gecheckt. Ne? Gib mir mal einen Moment noch. Tirk zieht aber mit einem Gewehr auf sie. Und ja, dreht von dem Gerät weg. Carter, Tirk, was machst du da? Ich habe hier weniger als eine Minute, bevor die Sache kritisch wird. Jack kommt dann auch herein und Tirk zielt mit seinem Gewehr dann auf ihn und Uni so, T. Und Tirk, geh weg. Und Daniel, ja, würde ich tun, was er sagt. Jack und Sam entfernen sich dann ein bisschen vom Generator und Uni fragt, was zum Teufel denn hier los sei. Mittlerweile auf dem Boden sehen wir diesen Generator, der da Bling-Bling macht und Geräusche von sich gibt, die intensiver werden. Ist so eine Art Überlastung wohl im Gange. Ja, und Carter meint, Tirk, wir werden alle sterben, wenn du diese Überlastung nicht hier beendest oder wenn ich das nicht regeln kann. Tirk meint aber, naja, du könntest aber der Goa'uld sein und Carter so, das war Syla, zeigt dann auf dem Syla, der ja da am Boden liegt und diese Syla und Daniel, Syla? Ja, und Carter, ja, er war da drin, ich hab's gesehen, ne, wie er den Generator hier da dran rumgefriemelt, da was eingestellt hat und O'Neill meint, Tirk legt die Waffe hin und hier steht, das ist eine Bestellung, aber wahrscheinlich ist es ein Order und Order heißt Befehl im Deutschen. Aber ist vielleicht auch eine geschickte Lieferando-Werbung, ne? Weiß ich nicht. Tirk, weiß noch nicht so genau, was er machen soll. Und Daniel meint, naja, was ist, wenn sie es nicht ist? Du hast selbst gesagt, ne, dass wir bis zur letzten Sekunde das nicht erkennen können, wer es wohl ist. Ne? Und Tirk, ja, möglicherweise hast du recht, Daniel Jackson. Und dann richtet er aber seine Waffe auf Jack auf einmal. Und O'Neill hebt dann sein eigenes Gewehr. Hey! Dann schnappt sich Sam ein Gewehr, Daniel hebt sein eigenes, ja, und es wird ein munteres, gegenseitiges auf sich Waffengerichte dargestellt. Und O'Neill, ja, was denn jetzt? Daniel, ja, ich weiß mit Sicherheit, dass weder ich noch Tirk es sind. Stehen alle da und Tirk schaut auf den Generator runter und meint Daniel Jackson. Und ja, der meint, ja, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Ja, nachdem Tirk dann noch einen Moment nachgedacht hat, senkt er dann nicht wirklich freiwillig, er widerwillig die Waffe und Jack macht es auch und O'Neill meint Carter und Sam geht in die Hocke zum Generator, arbeitet da weiter dran, beginnt das Ding abzuschalten. Daniel schaut auf und sieht dann ein, ja, wie so ein Geisterbild von Siler, der vom Boden aufsteht. Und dann kann er diese 2 Sekunden in die Zukunft, in Anführungszeichen, sehen. Und Jackson meint, Tirk! Jack schaut sich um und sieht, wie Siler aufsteht. Und O'Neill meint, Carter! Und Siler greift nach der Pistole, die da ja rumlag, beginnt zu ballern. Alle gehen in Deckung. Siler geht da vorwärts, seine Augen glühen. Und Tirk kommt um die Ecke und feuert mehrere Schüsse auf Siler ab. Wodurch der halt niedergehalten wird oder umkippt, wie auch immer. Alle kommen dann aus der Deckung, schauen dann den toten Seiler an, der auf dem Boden dann liegt. Es macht Blitzdings und wir springen zurück in die wirkliche Wirklichkeit. Im Wissenschaftslabor öffnet nämlich jetzt Daniel seine Augen, fragt mal ein bisschen unsicher nach, ob die ganze Sache jetzt denn beendet sei. Und Carter, yep, ist es, du hast es geschafft. Und Daniel schließt erstmal die Augen, erleichtert, und auf dem Stuhl neben ihm öffnet Tielk dieselbigen. Also er öffnet nicht Daniels Augen, das wäre vielleicht ein bisschen komisch. Ja, Carter meint dann, ja, hier Stromzufuhr zu diesen beiden Stühlen abschalten. Jack geht dann zu Tielk und Tielk meint O'Neill. Und der meint, hey, klopft ihm da auf die Schulter und Teal'c meint, ja, wir haben gewonnen. Uni, ja, nun, das, ja, das ist es, was wir tun. Oh, Teal'c lächelt und nickt. Und die Folge ist zu Ende. Oder auch nicht. Da, 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 da. Okay, das, ja, das war vielleicht ein bisschen zu übertrieben. Was vielleicht nicht übertrieben ist, ist die Trivia, denn es sind 37,5 Tonnen Trivia. Mal gucken, ob ich hier alles nehme, das ist ein bisschen viel. Der ursprünglich für Teal'c in der Episode vorgesehene Helm konnte nicht verwendet werden, weil Christopher Judges Kopf einfach zu groß für den Helm war und man zuvor von Standardkopfmaßen ausgegangen ist.
Lord Helmchen.
Ja, Lord Helmchen, aber man weiß doch, dass Christopher Judge ein Dickschädel vielleicht ist. Und genau, die Requisitenabteilung musste dann einen neuen konstruieren, der dann gepasst hat wohl, aber ursprünglicher Plan ging halt irgendwie nicht auf. Dieses Spiel hast du erwähnt, eine Def Jam Vendetta, von dem ich auch, das klingt hier wie Vendetta ist so ein Film, ne? Also,
ja, ja. V wie Vendetta.
V, genau. Dann zu dieser ganzen computeranimierten, das Zeug, was wir gesehen haben, alles, ne? Das wurde für diese Episode von Perception erstellt. Das ist die Firma in Australien, die das Stargate-Spiel Stargate SG-1 The Aliens entwickelte. Das Spiel erschien allerdings nie. Und diese Folge wurde mit TV-14 V statt TV-PG bewertet. Falls das für irgendwen Sinn macht. Das ist wohl die einzige Episode, in der Cool-Krieger zu sehen sind, die gleichzeitig aus beiden Plasma-Repeatern schießen. Das hatte ich auch, also hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber es kann schon sein, dass die immer nur so rechts, links sonst bisher gemacht haben, warum auch immer. Und hier machen sie beides gleichzeitig, weil sie sind stärker, sie haben sich entwickelt. Wer, keine Ahnung. Aber wohl ist es nur in dieser Simulation so. Also vielleicht ist es auch ein Merkmal, um das zu unterscheiden, dass in der Simulation machen die das und in der Wirklichkeit nicht. Wir achten mal, weil den begegnen wir vielleicht doch nochmal, würde ich mal meinen. In dieser letzten Szene hier mit diesem Naquada-Generator-Dings, mit den mit diesem Leuchten der Überladung, der ist total leuchtend da. Das ist in Nahaufnahmen, sieht man das ja. Und diese Szene wurde an einem Tag gedreht, als die Requisite mit Stargate Atlantis da geteilt wurde und Batterie fast leer war. Also irgendwie ist das manchmal in die Quere kommen sozusagen. Dann standen bei Gate World noch unbeantwortete Fragen. Und zwar, wird Stargate Command die VA-Stuhltechnologie weiterhin für Trainingsszenarien nutzen? Können die grundlegenden Mängel, die Teal'c gefangen hielten, überwunden werden? Und glaubt Teal'c wirklich, dass die Geholt nicht besiegt werden können? Hat er das vor 6 Jahren wirklich geglaubt? Das wird hier nicht wirklich aufgelöst. Und dann hat noch Robert C. Cooper ein Interview geführt mit der Richard Dean Anderson Webseite. Das klingt irgendwie auch falsch. Wahrscheinlich mit einer Person der Richard Dean Anderson Webseite. Wir machen eine interessante Geschichte und arbeiten mit den Leuten zusammen, die gerade die Rechte bekommen haben, das Spiel zu machen. Ich weiß nicht, ob Sie von einem Unternehmen in Australien gelesen haben, das gerade einen Multimillionen-Dollar-Vertrag mit MGM unterzeichnet hat, um das zu machen. Wir machen eine Geschichte, in der wir die Stühle von Gamekeeper verwenden und diesen Wissenschaftlern da zusammenarbeiten. Wobei wir das ja nicht wirklich, das wird mal kurz erwähnt, dass man da irgendwen auf dem Planeten befragt, aber das wird auch nicht gezeigt. genau. Wir haben für dieses Training etwas geschaffen, dass wir einen Virtual Reality Simulator, SG-Soldaten testen wir da die Simulation und wir verwenden tatsächlich Filmmaterial aus diesen Videospielen als Darstellung dessen, was er durchmacht. Genau, während der gesamten Show. Ja, Damien Kindler fand, dass es eine Bottle-Show war, die sich aber nicht so anfühlt. New Wrinkle on the Stargate Cinematic Language. Und dann gab es dieses Mal mal wieder einen Director Series Ding, was 10 Minuten grob ging, mit Martin Wood, der die Folge gedreht hat und meinte ja, so im Spiel Nummer 14 waren sie da gerade beim Dreh, Kind of Window of Opportunity Thing, meinte er. Ja, ist so ähnlich, aber nicht so witzig und auch nicht so gut. Kann wegen seinem Ego nicht aus dem Game raus, das Spiel passt sich an und genau, das fand ich noch witzig, weil die haben da gerade diese Referenz-Videoszene gedreht, wie man ja Teal'c sieht, wie er irgendwas aus der Armory nimmt, da irgendwie eine Waffe oder was und das hat man als Referenz gedreht, das wurde dann ja via dieses Computerspielprogramm als Grafik gemacht und da sieht man halt, wie dieses Kartenlesegerät am Anfang einfach so nach links und rechts verrutscht, also das ist da wohl kaputt gewesen zu dem Zeitpunkt, das ja, oh, genau, und alles, was wir hier gesehen haben in der Folge, wurde ja von dem Nathaniel mit Steadicam gefilmt und sonst sitzen die auf diesen Dollys nur rum und haben ein leichtes Leben, in Anführungszeichen, aber hier musste der dieses 45-Kilo-Ding immer mit sich schleppen und da rumrennen, also das, da hat er bestimmt ein paar Kilo abgenommen. Ja, und Amanda Tapping meinte, dass Martin Wood sehr verwirrt aussieht hier am Set, während Christopher Judge sich versteckt hat, da er wohl freitags kein Interview skippt, laut eigener Aussage, das dann aber doch mehr oder weniger teilweise getan hat. Und dann gab es am Ende noch eine Explosionsdiskussion im Gate Room, wie man das Ganze denn darstellen möchte, von welcher Seite etc. Genau, zu den Fehlern. Synchrofehler. Carter sagt im Deutschen, wenn du es beenden willst, bevor die Simulation zu Ende ist, gehe einfach in den Base Elevator, in Klammern also den Fahrstuhl der Basis. Wieso dieser Begriff nicht übersetzt wurde, ist unklar. Ja, weiß ich auch nicht. Genau. Aber gut, ich habe Ähnliches gemerkt. Dann gibt es noch einen Fehler. Als Carter Tirk von diesem Abschaltbefehl erzählt, bezieht sie sich auf den Zwischenfall mit dem Hüter auf dem Planeten P7J989. Die richtige Übersetzung von Gamekeeper hätte hier allerdings analog zur Übersetzung in SG-1204, virtueller Albtraum, Bewahrer sein müssen, denn der Hüter ist eine andere Person. Ist mir auch nicht aufgefallen. Das verschwimmt alles, das ist so lange her, also... haben wir bestimmt alles mal irgendwann toll besprochen, die Folgen. Genau, dann wird noch bemängelt, wie denn Tiel bei Minute 17 und 50 Sekunden Sam warnen kann. Der Alarm beginnt doch schon am Anfang der Simulation. In der Szene kann Tiel noch mit Sam reden, bevor es überhaupt losgeht.
War jetzt mein Die Simulation ändert sich ja jedes Mal auch, ne? Also
deshalb. Dann geht es noch um diese inkarnale Injektion von dem Carmichael, die Tiel ja abbekommt. Da zieht er die Spritze nicht mit der Nadel wieder her. Gerade heraus, sondern biegt sie seitlich weg und drückt danach mit einer anderen Handfläche auf das vordere Ende der Spitze, sodass deutlich wird, dass da gar keine Nadel in der Spritze ist. Also vielleicht haben wir es hier wirklich nicht mit einer Dokumentation, sondern mit einer Serie zu tun, aber müssen wir mal gucken. Egal.
Weit hergeholt.
Thomas, hast du ein weit hergeholtes Zitat?
Ja, ich hätte mich für das am Anfang entschieden, wo es darum geht, man könnte es ja stärker machen, ne, so von wegen hier, ja, und O'Neill dann sagt hier, ja, okay, hier, ne, sei nur sicher, dass es ja auch ein Beginners-Level gibt für den Rest von uns. Und ja, wir können es immer einfacher machen, ne, Dr. Lee, so von wegen, also nicht für euch, also ich meine, also für die anderen, also ihr braucht sowas ja nicht. Sonderlich lustig ist das jetzt auch nicht. Ne, also.
Na, muss es auch nicht, aber na. Genau, das ist ein ziemlich langer Dialog, ich nehme jetzt nur mal das Ende, ne, da geht's hier. Wo Tirk sagt, ja, bla bla, anzunehmen. Eine Anubis-Drohne ist weitaus mächtiger Krieger, als hier diese Simulation das Ganze erahnen lässt und niemand überrascht. Was? Aber wir haben doch hier 2 Jahre an dem Stuhl gearbeitet, um ihm zu einem ernstzunehmenden virtuellen Trainingsgerät zu entwickeln und Tirk, ihr habt versagt. Und da war Lee sprachlos und ich fand es irgendwie ein schöne Nummer von Tirk. Genau, ja, die Frage ist, ob Thomas diese Folge auch als schöne Nummer betiteln würde. Legen Sie doch mal los.
Ja, also es ist schön, nochmal irgendwas zu sehen, was man in der Vergangenheit irgendwie drüber gestolpert ist. Die Idee, irgendwie virtuell zu trainieren, ist ja auch nicht schlecht. Aber dass dieses Ding so überhaupt nicht programmierbar ist scheinbar und man sich auch noch nicht mal über die Funktionalität sicher ist, ne, ob das jetzt ein direktes Interface ist und das Game anhand vom Unterbewusstsein des Benutzers irgendwie was sich ausdenkt, ob es dann durch die Aktionen eines Benutzers irgendwie was tut, ob es von den Vorgängern oder von den Vorerkenntnissen, weil vor allen Dingen auch dieses ehemalige Abbild von Tiag von vor 6 Jahren, jetzt weiß ich nicht, ob das unbedingt in dem Stuhl drin ist. Das wird ja vor Ort auf dem Planeten vielleicht in irgendeiner KI drin sein. Die haben ja jetzt nur den Stuhl.
Ja.
Also die haben ja nicht den Mainframe-Computer da jetzt mitgenommen. Also ob das jetzt noch irgendwelche Einflüsse darauf, also das ist also völliger Quatsch, ne? Also wie dieses Stühlchen jetzt lernt, wie man es programmiert, ob man es überhaupt programmieren kann, wir werden es nie erfahren. Also das ist schon Käse. Das einzig Positive, wie gesagt, man hat mal wieder irgendwas, was man in ferner Vergangenheit schon mal gesehen hat, ne? Das ist ja auch etwas, was wir öfter mal bemängeln, dass man irgendwelche Dinge einfach vor den Latz geknallt kriegt,
genau,
die dann nie wieder auftauchen. Das ist das einzig Positive an der ganzen Sache. Ansonsten totaler Quatsch. Also ein schräger Daumen nach unten, also was anderes. Das ist, ja. Kann man gucken, muss man aber nicht.
Ja. Also, ich fand sie, also die Fehler so, das ist mir jetzt im Nachgang erst so viel bewusst worden, weil da immer viel Ballaballa und Bling-Bling war, wie man ja im Fachjargon so sagt, wenn man Serien bespricht. Deshalb, ja, ich sehe es nicht ganz so tragisch. Ich würde es jetzt einfach mal, um die ganze Nummer jetzt kurz und leicht zu halten, mit der vorherigen Episode SG-1 Sorin vergleichen. Und ja, Sorin hatte mehr Schauplätze und dies, das, Ananas, aber... Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wenn mich jetzt die Entführer, welche Entführer, ja, weiß ich auch nicht, ich schreibe hier diesen Dialog, den ich gerade spreche, nicht, keine Ahnung, niemand weiß es. Wenn die mich jetzt zwingen würden, eine Stargate-Folge auszusuchen, das ist ein neues Wort, könnt ihr euch wieder notieren, dann würde ich doch aber sowas von deutlich. Die hier nehmen, ja, es ist immer dasselbe mit den Gängen und Foxtrot-Nummer, aber irgendwie wurde ich da reingesogen, Ballerei und Spaß dabei. Drohnen zum Bewohnen, ja, das ist alles hier auch schief und krumm, aber irgendwie nicht ganz so krumm wie die Zorin-Nummer, wo dann irgendwie, man will ein Raketensilo zerstören und dann werden alle angegriffen und da war schockiert, wie man sowas Fahrlässiges schreiben kann und das keiner bemerkt. Da muss man vielleicht mal Leute von da befragen, die nicht mit der Serie zu tun haben, weil ich glaube, diese Leute sehen...
Uns,
genau. Wir haben damit über... Ja, nee, aber manchmal ist es ja so, glaube ich, dieses Firmeninterne, du siehst diese bestimmten Fehler nicht, weil du machst es immer so, ne? Und dann, wenn von außen jemand kommt, meint, ja, das ergibt doch gar keinen Sinn für mich und dann müsste ja dann einer sagen, ja, stimmt, aber das ist nicht immer der Fall vielleicht oder keine Zeit auch dafür, ist ja geschenkt, ne? Aber ich würde sagen, das Ding ist ein bisschen besser. Daumen zur Seite. Wenn es auf Tele 5 kommt, würde ich jetzt nicht abschalten. Bei Sorin würde ich sagen, oh komm, lass mich in Ruhe. Deshalb, ja, ist jetzt nicht viel besser, aber ich würde sagen, Daumen zur Seite. Wir unterscheiden uns da, glaube ich, nicht ganz so doll, aber ist wirklich kein großer Wurf. Ja, gucken wir mal, ob die nächste Folge ein großer Wurf ist, denn diese spielt wieder in der sogenannten Pegasus-Galaxie. Und die heißt nämlich Childhood's End. Das klingt doch wieder wie eine schöne, fröhliche Folge.
Ja.
Ja. Im Deutschen heißt sie total anders, da heißt sie Selbstopfer. Das klingt auch nicht viel freundlicher, würde ich jetzt mal sagen. Und da geht es nämlich um den Planeten M7G66. Ja, damit ist doch alles gesagt, oder?
Genau.
Also man kann auch sagen, der Jumper von Shepards Team stürzt unerwartet ab. Gibt es auch erwartbare Abstürze? Das ist da meine Frage eher, aber ja.
Eine geplante.
Oder es ist eine Simulation. Das wäre ja geil. Hatten wir ja neulich das praktisch eine SG-1-Folge und dann auf SGA war es das Ähnliche. Da bin ich gespannt, wenn es abstürzt. Und da geht es wohl auch um ein elektromagnetisches Feld, das einen Planeten schützt oder einen Teil davon. Ja, mal gucken, was wird schon schief gehen? Also neue Technologie klingt doch immer gut. Also da wird es ja, denke ich mal, dann wenig Probleme geben.
Genau, die Erde wird einen Riesenschritt vorwärts damit machen. Ja,
genau, also da gehen wir stark von aus. Und vielleicht hat McKay mal keine Essensprobleme, ne? Das hat man jetzt irgendwie immer. Vielleicht hat der mal wirklich eine ruhige Folge. Das würde ich mir mal für ihn wünschen, dass man ein anderer dran ist. Weil immer auf ihn, ob man mag oder nicht, aber das reicht jetzt auch mal. Jetzt ist mal ein anderer dran, würde ich sagen. Also,
okay. Genau, McKay, der soll mal eine Kantinenfolge. Weißt du, da kann man auch Budget sparen. McKay, der immer wieder irgendwas sich reinstopft, irgendwas Technisches vor sich her puppelt, was mit vollem Mund, sodass man ihn noch halb versteht oder so. Aber bringen wir doch mal hier irgendwie eine Pizza-Schnecke.
Genau, ja. Shepard war ja letztes dran mit diesem Alien-Käfer-Ding, wie auch immer. Ja. Wir werden es sehen, genau. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr das gucken. Über den Kofi-Link könnt ihr das gerne machen in den Shownotes. Und ansonsten bewertet hier schöne 5 Sterne aus der Folge raus auf Apple Podcast. Macht die Daumen hoch auf Spotify und wo das sonst noch geht, schreibt da gerne auch was Cooles. Natürlich auch auf Social Media. Wie fandet ihr die Folge? Gut, schlecht? Das ist das Beste, was ich jemals gesehen habe. Dann begründet es doch gerne und wir lesen das vor. Alles kein Problem. Oder auch wenn ihr das Gegenteil sagt. Genau, wir sind da.
Sonst 5-Sterne-Bewertungen, ne? Das kennt
ihr. Das ist das Wichtigste eigentlich, ne, an der Sache. Ja, und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag. Bis dahin, macht's gut und passt auf, dass ihr nicht in der Simulation immer sterbt. Oder also.
We will be back.
Okay, macht's gut. Jetzt wird's einmal schön.
Tschö.